So, ich freue mich auf die zweite Runde. Bei der ersten Runde bin ich noch nicht gesteinigt worden. Und deswegen bin ich ganz mutig, dass ich die zweite auch überlebe. Ich habe euch noch ein Relikt da. Wir haben das schon vermisst draußen. Bis wir gesehen haben, das steht ja vorne bei der Kanzel. So hat das ausgeschaut, die Kisten, wo es drinnen war. Für die, die es nicht mehr gesehen haben. Und da hinten war der große Turm. Das war ganz toll. Vorher hat nämlich die Uhr verdeckt. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich zu lang predigt. Vorher ist es auch ohne schlechtes Gewissen gegangen. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Und es tut mir leid für euch, dass ihr was verpasst habt. Ihr habt nämlich schon 2 Tage Holzbauwelt verpasst. Es waren ungefähr 3 Andachten und wir haben die Auferstehung gemacht. Unser Thema, also jetzt müsst ihr total verwirrt sein, jetzt ist euer Biorhythmus draußen für die nächsten Monate. Vorher Weihnachten, jetzt Ostern, das wird nichts mehr für euch. Aber es war richtig cool. Und wir haben erlebt gehabt, wie die Frauen am Grab das leere Grab entdeckten. Wir haben erlebt, wie die ersten Menschen es nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Wisst ihr, wer eigentlich die ersten waren, die anderen nicht geglaubt haben, dass Jesus auferstanden ist? Genau, die Apostel, die Jünger. Wer hätte das gedacht? Das war für unsere Kinder schon eine Überraschung an dem Wochenende. Der Petrus und die, die haben es als Erster nicht geglaubt. Und jetzt endet man mit der Himmelfahrt. Wir haben gestartet Ostersonntag. Da gibt es 3 Geschichten in der Bibel dazu, vom ersten Tag allein. Dann gibt es noch eine von 8 Tagen danach, eine von mittendrin, deswegen haben wir die Bäre erst gebaut. Und jetzt sind wir wie viel Tag nach Ostern? Darfst du mal raten? Wie viel Tag nach Ostern ist Himmelfahrt? Was glaubt ihr? Ihr dürft schätzen, wer sagt weniger wie 30? Okay. Wer sagt mehr wie 50? Wer sagt 39 und 41? 40 waren es nämlich. 40 Tage nach Ostern, jetzt sind 40 Tage vergangen und ihr kriegt eine kindgerechte Erwachsenenpredigt. Deswegen, oder erwachsenengerechte Kinderpredigt, dürft ihr euch zurücklehnen und euch einmal entspannen. Ihr dürft mal das innere Kind nochmal suchen, ob es noch wo da ist. Weil Jesus sagt sowieso, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wird es nichts mit dem Reich Gottes. Und deswegen haben wir für euch nichts Extrix, sondern richtig kindportionierte Evangelium. Wisst ihr, was voll ökumenisch ist? Probleme mit der Technik. Das geht in jeder Gemeinde. Das ist voll überkonfessionell. Irgendwie? Ah, jetzt. Hast du gedruckt oder hat das funktioniert? Okay. Weil unsere Jünger jetzt nämlich 40 Tage nach Ostern sie sicher eine Frage gestellt haben. Wie wird es weitergehen? Und ihr dürft euch den Gottesdienst lang als Jünger fühlen. Stellt euch vor, ihr habt es jetzt erlebt, wie euer Held, euer Idol, euer Lehrer, euer bester Freund ans Kreuz gehauen worden ist. Dieser Wahnsinn, danach die Auferstehung, immer wieder erscheint er, ist plötzlich wieder weg. Da fragt man sich doch, wie wird es weitergehen? Wird Jesus jetzt immer wieder auf einmal da sein und dann wieder weg? Oder kommt da was Neues jetzt noch? Ist da die Batterie leer vielleicht? Ich gebe euch das mal zurück, vielleicht funktioniert es nachher wieder. Kannst du dabei weiter drucken, Andreas, einfach? Jetzt sind nämlich unsere Jünger Jesus begegnet. Und wer von euch war schon mal in Jerusalem? Gibt es da wen? Cool. Voll cool, es hat noch nie geklappt, aber wo in Jerusalem ist es? Es ist die Südostecke des Tempels, die man im Hintergrund sieht. Wo stehen die gerade in Jerusalem? Wer weiß das? Darfst du mir raten? Was glaubt ihr, wo ist denn das? Es ist 1:1 ganz haargenau detailgetreu nachgebaut. Der einzige Nachteil, ihr kennt es vielleicht nicht mehr, weil ihr habt den Tempel nicht gesehen. Den gibt es ja jetzt nicht mehr. Das ist am Ölberg, also am Garten Gethsemane, denke ich mal vielleicht. Auf alle Fälle am Ölberg. Und vom Ölberg aus hat man einen Traumblick Richtung Tempel. Da sieht man nämlich genau die Südostecke des Tempels, der jetzt ja nicht mehr steht. Aber damals war das der Ausblick. Und der Ölberg ist sowieso voll der geschichtsträchtige Ort für die Jünger. Die sind nämlich mit Jesus da schon ziemlich oft gewesen. Jesus war ganz oft in Jerusalem am Tempel. Und wisst ihr, was er nachher gemacht hat? Ist er aus zum Ölberg beten. Das war so, könnte man sagen, der place to be. Wenn du Jesus treffen wolltest, am Ölberg war er meistens. Da ist er immer beten gegangen, hat sich zurückgezogen. Das steht gar nicht genau, was er da immer alles gesagt hat. Es steht nur da, es war Jesus' Gewohnheit, dass er im Tempel geredet hat und dann am Ölberg gebetet.
Dann ist er ja verhaftet worden am Garten Gethsemane.
Im Alten Testament stehen wilde Dinge drinnen, dass sich da einmal das Ende der Welt entscheiden wird am Ölberg. Der Ölberg ist ein extrem geschichtsträchtiger Ort für die Jünger. Und in der Kulisse, mit dem Tempel als Hintergrund, kommt jetzt der große Showdown der Auferstehung. Das ist schon cool. Jesus führt sie da an einen Ort hin, wo nur die Kulisse schon für sich spricht. Und fängt dann an, ihnen das zu erklären. Sonst drückt sie einfach weiter, ich tue immer so. Könnt ihr aber eins weiterschalten, bitte? Ah, jetzt geht's wieder. Genau, da fängt Jesus an, ihnen die ganze Bibel zu erklären. Ich finde, die Bibel ist deswegen so glaubwürdig, weil Jesus sie so oft Zeit genommen hat, den Jüngern die Bibel zu erklären. Die haben ja das geschrieben. Der Matthäus, Johannes, die haben uns das Evangelium gebracht. Und es ist deswegen glaubwürdig, weil es ihnen Jesus so eingehämmert hat, dass sie es nicht wieder vergessen können. Und da hat er alle ihre Fragen beantwortet. In dieser Kulisse hat er ihnen wieder erklärt, warum musste der Christus so leiden? Wisst ihr, wo das erste Mal in der Bibel was von Jesus steht? In wievielten Kapitel wird das erste Mal Jesus erwähnt? Also nicht namentlich, aber inhaltlich. Welchen Kapitel? Jesaja? Wer traut sich noch vierer? Darfst du ruhig noch ein paar Seiten vierer platteln? Erster Mose, das ist heiß. Welcher Kapitel aus dem ersten Mose? Eins, nein, da haben wir noch nichts angestellt. Jesus als Retter, also die drei, also Trinität kommt tatsächlich vor. Es heißt nämlich Plural, wir wollen, also dass der dreieinige Gott, das stimmt, das steht schon im ersten Kapitel. Aber im dritten Kapitel, wo die Menschen schon anfangen, alles zu verbocken, ziemlich traurig, wir haben nur zwei Kapitel durchgehalten ohne Sünde. Und schon beim dritten Kapitel haben wir gesündigt. Und mittendrin im Gericht steht das erste Mal was von Jesus drinnen. Ich finde das echt, das begeistert mich. Gott hat es in seiner Liebe riskiert, wenn wir das versauen und uns gegen ihn entscheiden, dann stirbt er für uns. Das war Gott von Anfang an klar, wo er dir den freien Willen geschenkt hat und Adam und Eva. Wenn das schief geht, dann werde ich dafür bluten, damit es wieder gut gehen kann. Ich finde das total verrückt. Und es geht, unsere schwierigste Prüfung beim Theologiestudieren war Christologie im Alten Testament. Also alle Bibelstellen, die auf Jesus hinweisen, haben wir da auswendig lernen müssen und die Verbindungen schaffen. Es waren so viele Bibelstellen, ich habe das gar nicht richtig gelernt, so viel war das. Wenn ihr mal richtig Lust habt, dann lest einmal über Jesus im Alten Testament. Das macht Spaß. Er hat ihnen erklärt, warum drei Tage, warum von den Toten auferstehen. Und er hat ihnen aber was gezeigt. Das ist Jerusalem, Israel. Er hat ihnen gezeigt, dass seine Mission ist jetzt geschafft. Jesu Mission war es, die Welt zu retten. Jesus ist der Held der Geschichte. Es gibt nur einen einzigen, der es jemals geschafft hat, die Macht der Sünde zu zerstören. Seine Mission war es, uns zu retten von der Sünde. Und damit hat er es geschafft. Und jetzt, Gott geht nur weiter. Also ich finde, das mit dem freien Willen ist schon, hätte ich nie gemacht als Gott. Aber jetzt die Welt zu retten, am Kreuz zu sterben und dann zwei Handvoll Menschen den Auftrag zu geben, diese Mission fortzuführen. Jetzt sind die Jünger dran. Unsere Mission ist es, von der Vergebung zu reden. Dass jeder in Graz weiß, dass Jesus für ihn gestorben ist, dass Jesus echt ist und lebt, das ist deine Mission. Da kommt nicht Jesus wieder und erzählt es dann auf der Straße rum. Der riskiert, halt euch fest, dass er uns schickt. Hätte er sich 7 Fischer ausgesucht, Jesus. Fischer, ich habe mal gedacht, für so einen Auftrag, warum nicht Cäsar? Er hätte ja Cäsar hernehmen können. Cäsar, das wäre ein Mann, dem kann man das zutrauen. Der hat damals sowieso über den größten Teil der Welt regiert, die wir halt damals nur gekannt haben in Europa. Cäsar, warum nicht den Cäsar nehmen? 7 Fischer, die haben nicht einmal studiert. Es sind so viele Studenten da und der nimmt Fischer. Und deswegen braucht man für das Reich Gottes nicht einmal studieren. Ist cool, oder? Es gibt ja keine Altersbeschränkung. Also der Einjährige ist genauso dabei wie 99 ist nicht zu jung und zu alt. Also mit 99 bist du nur dabei. Mit 101 kannst du auch noch rausgehen. Finde es toll. Quarente bei Jesus. Und er nimmt uns da mit hinein. Er sendet die von Jerusalem weg über den ganzen Globus. Und was ist ein Beweis für die Bibel, dass sie wahr ist? Ein Beweis ist, dass Prophetien eingetreten sind. So viele, dass kein Zufall sein kann.
Ein Beweis ist, dass es nie aufgehört hat, das Evangelium. Und dass die Macht so groß war, dass diese einfachen Menschen das wirklich geschafft haben. Es gibt keinen Kontinent der Welt, von dem man nicht, wo nicht Jesus bekannt ist. Es gibt zwar nur Völker, wir haben es nicht ganz geschafft. Es gibt nur Sprachen, wo man keine Bibel kaufen kann. Aber es gibt keinen Kontinent mehr, wo man nicht von Jesus hört. Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Stellt euch vor, ihr wärt diese 11 gewesen. Ihr wärt diese 11 damals gewesen, hättet ihr den Glauben gehabt, dass man 2016 in jedem Land der Welt von Jesus hört? Das ist Wahnsinn, oder? Es hat geklappt. Wenn das falsch gewesen wäre, wenn das mit Jesus nicht stimmen würde, wäre das alles versandet. Das hätte nicht funktioniert. Aber für diese Mission braucht es was. Es braucht die Extraportion Kraft. Wir sind solche, darf man eigentlich nicht sagen, aber wir sind solche Hosenscheißer, weil wir denken immer so viel, was denken die anderen. Wir haben so große Menschenfurcht, wir haben immer Angst. Hey, was passiert, wenn jetzt, ich bin noch kein Vorbild, muss ich euch echt sagen. Ich habe mal eine Predigt über die Liebe Gottes geschrieben. In Kufstein, da war so eine Glasfassade, da war ich Predigtpraktikant für ein Jahr. Und dann habe ich meine Predigt geschrieben. Und dann hat mir Gott aufs Herz gelegt, ich soll rausgehen. Da ist eine alte Frau vorbeigegangen. Und ihr sagen, soll einfach hingehen und ich sagen, Gott liebt sie. Und ich habe gesagt, bist du wahnsinnig? Kann jetzt? Hey, die ruft die Polizei, wenn noch ein Fremder kommt. Nein, wenn man oft schreibst, einfach weiter cool bleiben. Jesus steht eh nicht vor mir, zwingen kann er mich nicht. Einfach cool bleiben, ignorieren, war nur Einbildung. Habe weitergeschrieben bei der Predigt und die Stimme Gottes ist immer lauter geworden. Er hat dann gesagt, du Heuchler, du. Wenn du dir am Sonntag hinstellst und das erzählst und da nicht draußen warst, dann brauchst du gar nicht predigen können. Kannst die Liebe Gottes eingraben. Brauchst nicht vorne erzählen und selber nicht machen. Ich sage, nein, Herr Jesus, kann ich nicht machen. Weitergeschrieben. Irgendwann habe ich gemerkt, ich kann auch nicht mehr weiterschreiben. Und da sind schon 15 Minuten vergangen und ich war ziemlich siegersicher, dass sie nicht mehr da ist. Da habe ich gesagt zu Jesus, okay, passt. Wenn sie noch da ist, dann sage ich es ihr. Ihr glaubt es nicht, ich bin rausgegangen. Vor der Tür, gegenüber auf der anderen Seite, ist ihr die Sackerl gerissen. Deswegen ist die alte Frau noch da gestanden und ich habe nicht mehr ausgehen. Bin rübergegangen zu ihr. Habe sie gesagt, entschuldigen Sie, ich muss Ihnen was sagen. Ich habe mir so in die Hosen gemacht. Mein Herz, ich sage es euch, das hat sie sicher schlagen gehört. Ich muss Ihnen eigentlich was von jemandem ausrichten. Ich muss Ihnen sagen, Gott liebt Sie. Und dann ist die Frau in Tränen ausgebrochen. Dann hat die Frau mir erzählt, dass sie gerade ganz schreckliche Sachen erfahren hat. Dass in ihrem Leben ziemlich elend hergeht. Dass das genau das war, was sie gebraucht hat. Weil es Jesus riskiert, uns zu senden. Er hat keinen Engel um mich geschickt. Er hat zwar ganz schön nachhelfen müssen. Und ich habe es oft auch nicht gemacht. Aber er schenkt Mut. Er schenkt die Kraft. Und er schenkt sogar den Heiligen Geist, dass du dann plötzlich weißt, der ist es und jetzt ist es. Gott hören, das gibt's noch. Beim Bibellesen wird es da versprochen. Aber er spricht durch den Heiligen Geist noch immer ganz persönlich zu dir. Ich finde das so cool und ich finde das gewaltig. Was wir lesen in der Apostelgeschichte ist nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart. Das gibt's noch. Derselbe Geist ist in uns. Und ich finde es so toll. Und ich finde es auch toll, wie der Petrus immer wieder so ins Fettnäpfchen tritt. Ich mag den Petrus, weil er ist einfach so unbedarft oft und fragt ganz neugierig dann wieder, wie es ausgehen wird. Die Jünger haben ja geglaubt, mit dem Messias, da wird dann politisch eine Revolution sein. Da werden alle Feinde von Israel rausgeworfen, so haben die Römer regiert. Die haben schon gedacht, der Messias schmeißt die Römer raus. Petrus hat schon gemerkt, jetzt ist Finale, jetzt ist irgendwas Besonderes. Vielleicht ist jetzt so weit, dass Jesus das macht. Darum fragt er, wirst du jetzt Israel wieder groß machen? Habt ihr euch auch schon mal gefragt, Ende der Welt, 2026 oder sowas? In der Geschichte hat man schon oft probiert, ein Datum zu sagen. Bis jetzt haben wir noch alle überlebt. Und Jesus gibt eine coole Antwort. Und darum liebe ich Auferstehungsgeschichten. Ihr müsst sie lesen, die sind so toll. Jesus reagiert immer anders, wie es wir tun würden. Anders als erwartet. So Maria Magdalena haben wir gehört am ersten Tag. Wo sie Jesus erkennt, sagt er als Nächster, greif mich nicht an, berühre mich nicht. Das ist doch nicht seelsorgerlich, Jesus, habe ich mir gedacht. Ihr müsst es lesen. Es ist so toll. Aber er wollte nur lernen, dass Glauben nicht fühlen ist. Glauben ist nicht angreifen. Glauben ist an einen Gott glauben, der nicht mehr da ist. Und da sagt er ihnen jetzt, das ist gar nicht euer Bier. Das ist nicht eicher Sache. Der Zeitpunkt, wann die Welt endet, das war es nur der Vater im Himmel. Brauchst du gar keine Sorgen drüber machen. Überhaupt nicht dein Kaffee. brauchst nicht einen Gedanken dran verschwenden. Du wirst es auch sicher nicht verpassen. Kann ich dir versprechen. Und er sagt ihnen aber, was sie wissen müssen. Verschwende nicht deine Zeit mit falschen Dingen. Mach dir nicht Gedanken über was, was dir nichts angeht. Mach dir Gedanken über das, was Jesus möchte. Über das, dass du Zeuge bist. Von Jerusalem quer durch Israel bis ans Ende der Welt. Das sind die Dinge, wo sie sich Sorgen machen sollen drüber. Sie sind jetzt die Repräsentanten Gottes, die man angreifen kann. Sie sind die, die man anschaut, wie die leben. Mei, jetzt redet der so fromm, stimmt das wirklich? Würde ich dem gerne eine Frage stellen, so wie der lebt? Möchte ich von dem was über Gott erfahren? Vielleicht lebt er so, dass ich mir denke, den Gott möchte ich nicht kennenlernen. Gott schenkt uns ganz schön eine Verantwortung. Über das sollen wir uns Gedanken machen, nicht über die falschen Dinge. Und sie sollen die gute Nachricht raustragen. Und die gute Nachricht fasst er für sie ganz einfach zusammen. Wer glaubt, ist gerettet. Wer glaubt und sich dann taufen lässt als Gehorsam, der ist gerettet. Zweifellos gerettet. Meine Oma, ich habe es vorher auch erzählt, es ist so traurig, sie ist jetzt fast 90. Sie glaubt, sie liebt Gott. Aber sie ist bei uns in Annaberg in der katholischen Kirche groß geworden. In einer Zeit, wo man nicht einmal Bibel lesen hat dürfen selber. In einer Zeit, wo vor allem das Fegefeuer groß gemacht worden ist. Und meine Oma hat so Angst vorm Sterben. Meine Oma ist mein großes Vorbild, was Beten betrifft. Und genau diese Frau hat Angst vorm Sterben. Das kann ich nicht begreifen. Dann habe ich sie besucht am Sonntag und habe mit ihr geredet. Weil es ja jetzt immer schlechter geht. Habe ich aus der Bibel vorgelesen. Dann sagt sie zu mir, woher willst du das denn wissen? Weiß doch keiner. Sag ich, schon, weiß einer. Da ist einer wieder auferstanden. Der weiß das sicher. Fix, der kommt von Gott. Also ich gesagt, muss ja schon glauben, was man so sagt und was man so glaubt in der Kirche. Muss man nicht, man muss dem Richtigen glauben. Man muss Jesus glauben. Und immer dann, wenn man einmal auf Jesus hört, wird es gefährlich. Jetzt haben wir nächstes Jahr das Luther-Jubiläum. Und ich habe mich damit beschäftigt, weil wir dafür was machen wollen, so einen evangelistischen Familientag für die evangelischen Kirchen oder auch, wer halt möchte. Und Luther hat ganz toll angefangen. Das ist das, was wir alle wissen. Wenige wissen, wie Luther geendet hat. Wie der über Juden geredet hat. Wie der über Behinderte geredet hat. Luther hat am Schluss Jesus vergessen. Der hat nicht mehr erste Priorität Jesus geschenkt. Er hat die Bibel übersetzt. Der weiß alles. Was Luther am Anfang geschrieben hat, hat er am Schluss oft gebrochen. Und der Luther ist ein großes Beispiel dafür, was passiert, wenn du dich nicht an Jesus festhältst. Wenn man die Worte Jesu aus den Augen verliert, dann kann es sein, dass du als Superstar im Reich Gottes startest und am Ende alles verbockst. Kennt ihr das Buch Gottes Generäle? Kennt das wer? Da gibt es viele Beispiele. Und ich finde es für mich ermutigend zu sagen, dran zu bleiben, dem richtigen Glauben und auch nicht mir immer glauben. Sondern ich muss mich selber fragen, hey, bin ich noch bei Jesus? Hat er das wirklich gesagt? Und er sagt die Dinge so schön einfach. Die, die wichtig sind, sagt er einfach. Glauben, gerettet. Er sagt auch das andere. 2016 sagt man das normal nicht mehr, gell? Man sagt eigentlich nicht anderen Leuten, dass sie verdammt sind. Du kannst ja nicht rausgehen und sagen, du, wenn du es nicht glaubst, bist verdammt. Es hört sich an, als ob es die Hölle wirklich geben wird. Jesus macht es trotzdem. Jesus ist es egal. Er findet es wichtig, dass man es weiß, dass es zwei Dinge gibt. Es gibt das Glauben und Nicht-Glauben. Du kannst mit Jesus sein oder Gott verlassen. Es gibt nicht beides und es gibt keinen Mittelweg. Jesus macht es so schön einfach und ehrlich. Bei den ganz wichtigen Dingen, wo es um alles geht, ist Jesus klipp und glasklar. Und ich finde es so unglaublich, dass er uns das zumutet, dass wir das wissen dürfen. Es gibt ein falsches Ende. Ich finde es auch traurig, dass es gibt. Aber es ist ja irgendwie gnädig. Ein Mensch, der ein Leben nie mit Gott verbringen wollte, sollte dann gezwungen werden, die Ewigkeit mit ihm verbringen? Das wäre doch ein Wahnsinn. Und deswegen, mein Nachbar zum Beispiel, mit dem haben wir mal geredet, der glaubt nicht an Gott. Und dann habe ich gesagt, ich finde gut, dass du aus der Kirche ausgetreten bist. Dass du sagst, du möchtest nichts von Gott wissen, weil dann weißt du hoffentlich auch, dass du nach dem Tod von ihm auch nichts erwarten darfst. Dann stehst du mal alleine da. Darum ist es gut, dass du Nein gesagt hast, dann weißt du, dass du dann alleine einmal dastehen wirst. Das hat er jetzt vielleicht nicht gewusst, das hat ihn schon ein bisschen erschrocken. Aber das dürfen wir weiter sagen, in Liebe. Weil wenn wir es ihnen nicht sagen, ist doch unfair, oder? Und ich finde das toll. Wer den Mut hat, sich auf Jesus einzulassen, dem werden coole Dinge passieren. Und das, Himmelfahrt ist ja sowieso vorbei mit Wissenschaft. Da geht ja schon der Glaube los. Darum ist es eine tolle Geschichte. Da kannst du nur so Wissenschaftler sein und Naturwissenschaftler, das werden wir nicht mehr erklären und errechnen können wissenschaftlich. Das ist Gott. Und da fängt Gott an. Und wenn du dich auf Gott einlässt, dann wirst du in seinem Namen böse Dinge vertreiben können. Du wirst in neuen Sprachen reden können, wenn es nötig ist. Jesus schenkt diese Dinge, wenn es nötig ist. Pfingsten, Petrus hält die erste richtige evangelistische Predigt über den Auferstandenen. Der stellt sie hin, 3000 Leute oder mehr, müssen mehr gewesen sein, weil 3000 haben sie bekehrt. Oh, wenn ich könnte, Zeitmaschine. Es gibt drei Orte, wo ich hin möchte. Da, bevor die Welt erschaffen worden ist, würde ich voll gern wissen, wie war das vorher. Dann würde ich voll gern die Himmelfahrt sehen. Das wäre echt cool. Und ich würde voll gern Petrus predigen sehen, zu Pfingsten. Das wären so die drei Orte, wenn ich drei aussuchen dürfte, da würde ich gern hin. Und das hat funktioniert. Da haben sie 3000 Menschen bekehrt. Das wäre mein Traum, eine Predigt halten und dann weiß keiner mehr von uns, wo wir das Wasser herkriegen sollen. Boah, wir werden so überfordert. Stellt euch vor, wir machen schon zwei Gottesdienste. Wenn sie jetzt 3000 bekehren würden, dann müsste man da die Fenster aufmachen, am Hof draußen würden stehen und wir würden von 6 in der Früh bis Mitternacht Gottesdienst machen. Und Giftiges soll euch nicht schaden. Und was Schönes und Herausforderndes. Jesus traut dir ganze Menge zu und mir. Schwachen kannst du die Hände auflegen und es wird ihnen gut gehen. Das ist der Punkt, wo die Überlegung war, ich habe einige die Predigt lesen lassen, die haben gesagt, bei einer evangelistischen Predigt streicht das raus. Du kannst es nicht sagen. Gleich wie das vorher mit dem verdammt sein. Ich habe gesagt, Jesus sagt es, warum? Ich muss doch sagen, wenn Jesus sagt. Aber was tun wir, wenn es nicht passiert? Was tun wir, wenn wir beten? Und es hat mich echt, ich habe ein Kind, das ist erst 2 Monate alt und es tut mir echt wahnsinnig leid, was da passiert ist. Mit dem Kind, das nach 5 Tagen gestorben ist. Das hat mich vorher echt zu Tränen gerührt und ich kann mir gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Was tun wir dann, wenn wir gebetet haben? Trauen wir Gott es zu, dass er in Liebe handelt, wenn wir es nicht verstehen? Die Bibel sagt da, Gottes Geist ist höher, seine Gedanken sind höher wie unsere Gedanken. Trauen wir es ihm zu, dass wir mal beten und es funktioniert nicht? Hören wir dann das Beten auf? Lassen wir lieber alles bleiben, schmeißen wir dann die Bibel weg? Oder trauen wir es Gott zu, dass er trotzdem gerecht ist? Trauen wir Gott zu, dass er auf lange Sicht alles zum guten Ende führen wird? Das war ja ein schwieriger Vers von Römer 8, 28. All denen, die an Gott glauben, werden alle Dinge zum Besten sein. Das unterschreibt man nicht jeden Tag in seinem Leben, wenn man alt werden darf. Das bin mir sicher, dass wir uns damit schwer tun. Trauen wir es ihm zu? Und wem trauen wir zu? Genau darum geht es bei der Himmelfahrt. Und Jesus traut uns zu, dass wir die schweren Stunden aushalten. Ich finde es sensationell, was Jesus uns zutraut. Er hat so einen großen Glauben in dich. Für Petrus hat er gebetet, dass sein Glaube nicht aufhöre. Es liegt bei der Irmi da in dem Dings. So wie irgendwie, du hast da so ein Lesezeichen, da steht das drauf. Und ich finde das stark, er hat dem Petrus zugetraut, dass sein Glauben nicht aufhört, obwohl er ihn 3-mal verrotten wird. Dass sein Glaube nicht aufhört, obwohl sein Herr am Kreuz stirbt. Er hat ihm das zugetraut und Petrus hat es durchgezogen. Petrus ist zu ihm hingeschwommen. Petrus ist nicht weggelaufen von Jesus. Und das ist das Schwierigste, was wir tun können. Wenn unser Herz blutet, nicht von Jesus weglaufen. Petrus ist bei der Geschichte mit Tiberias reingesprungen ins Boot, wo er gemerkt hat, das ist Jesus und hingeschwommen. Und dann kommt Seelsorge Jesu. Er macht das Richtigste, was er tun kann. Ein kaputtes, blutendes Herz. Er springt ins Wasser, schwimmt hin und dann kommt Jesus und sagt, 3-mal liebst du mich. Und Petrus erlebt, Gott lässt mich nicht fallen. Gott heilt meinen Schmerz. Und Petrus kriegt ein starkes Herz dadurch. Wenn du die bei Gott ausweinst, und wir werden viel weinen als Christen, hoffentlich, sonst wäre uns alles wurscht, dann wird dein Herz stark. Wenn du zu Jesus kommst mit deinem Schmerz, wird das Herz stark. Und Petrus wird Jesus nie wieder verraten. Petrus wird dann am Ende seines Lebens am umdrehten Kreuz sterben. Petrus hat diese Angst überwunden, weil Jesus sein Herz stark gemacht hat. Und die schweren Dinge, die kommen. Und dafür gibt es was Schönes. Weil Jesus weiß, dass seine Jungs einen saumäßig schweren Auftrag kriegen von ihm. Und die Mädels, die waren ja nicht allein da bei der Himmelfahrt. Das waren ja einige. Darum hat er ihnen das Schönste gegeben, was er zu geben hat. Den Segen. Und ich finde das so ein schönes Wort. Vielleicht ist manchmal gar nicht so drin, was Segen heißt. Segen ist das schönste Gebet, das du machen kannst. Weil jemand anderen zu segnen, heißt, du bittest Gott von ganzem Herzen, dass dieser Mensch nie wieder Gott verlassen ist. Darum ist Segen so was Schönes. Heute werdet ihr gesegnet werden von der Irmi, weil sie den Vater bitten wird, dass wenn du die Tür verlässt, nicht Gott verlassen bist. Nie mehr sollst du Gott verlassen sein. Deswegen segnet dir die Irmi. Find Segen ist das schönste Gebet, das wir tun können. Für jemanden, um Heilung zu beten, ist schön. Hey, wenn der aufsteht und wieder gesund wird, ist schön. Aber dass jemand nie Gott verlassen sein wird, ist wichtiger. Weil das trägt uns in die Ewigkeit. Da ist egal, was dir passiert. Mit Gott wirst du alles überstehen. Darum ist der Segen für dich wichtiger wie die Heilung. Also körperliche Heilung oder auch psychische Heilung. Und darum, finde ich, dürfen wir auch Mut haben, um Heilung zu beten. Weil wir den Segen auch haben. Und dann fängt, und diese Szene, die müssen wir uns vorstellen. Da bist du mit Jesus, du liebst ihn, du staunst über ihn. Er segnet dich und hebt plötzlich ab. Da war für die Jünger keine Frage mehr, wie geht das? Boah, hey Mathe, habe ich schlecht aufgepasst, weiß ich nicht mehr. Wie rechnen wir bitte das aus, dass der aufsteigt? Wie leicht muss Jesus gewesen sein, dass er plötzlich abhebt? Geht das überhaupt? Und Jesus hebt ab. Für sie war nur klar, es ist Gottes Sohn. Für sie war klar, Gott fährt in den Himmel auf. Für die Jünger war das so ein Riesending, dass sie dann rausgehen. Und Jesus wird in einer Wolke aufgenommen in die Herrlichkeit Gottes. Und dann gibt es Nacharbeit. Finde ich toll von Gott. Nacharbeit für die Jünger. Es ist schon viel, was die erlebt haben. Und deswegen schickt er nochmal zwei Engel, damit sie noch ein bisschen was mitkriegen. Und die schickt er ein bisschen uns. Denn die Engel dürfen ihnen verkünden, wie ihr Jesus auffahren gesehen habt, genau so wird Jesus wiederkommen. Auf den Tag freue ich mich schon. Ich glaube, wir werden es auch mitkriegen, irgendwie, wenn wir tot sind, hoffe ich zumindest. Weil wenn der Himmelskönig mit Pauken und Trompeten, mit einem Heer von Engeln runterkommt, auf einer Wolke, das wird ein Spektakel. Da werden die Knie sich beugen. Selbst die Menschen, die keinen Bock haben auf Jesus, die ihm am liebsten ins Gesicht spucken würden, werden sie hinknien müssen. Diese Herrlichkeit und Pracht, da werden sie nicht stehen bleiben. Das finde ich toll. Auf so einen König warten wir. So einem König folgen wir noch. So einen Gott verkündigen wir. Jesus wird nicht wieder in der Krippe kommen. Damals haben das viele Leute nicht mitgekriegt, dass Jesus Mensch worden ist. Wenn Jesus wiederkommt, das wird jeder mitkriegen. Und dieser Jesus, der sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Er ist in den Himmel aufgefahren, um seinen angestammten Platz einzunehmen. Um sich auf seinen Thron zu setzen, mächtiger als jemals zuvor. Er hat den Tod überwunden. Er hat die Sünde besiegt. Er war im Reich des Todes. Er ist wieder auferstanden. Er hat seine Mission erfüllt. Und er hat die Macht, dass er uns die Sünde bedingungslos vergibt. Er hat uns diese Tür aufgerissen. Und sitzt jetzt zur Rechten Gottes in Allmacht. Können wir uns das vorstellen? Welches Bild hast denn du von Jesus? Wie denkst du jetzt an Jesus? Denkst du an ihn als diesen kuscheligen Kater? Oder ist er für dich der Löwe von Juda? Im Alten Testament ist ein Name für Jesus Löwe von Juda. Ist er für dich das? Oder siehst du als kleine Katze? Ist er für dich nur das Baby in der Krippe? Bist vielleicht bei Weihnachten stehen geblieben? Und bei dir ist das Jesusbild ein kleines, wehrloses Kind, das halt lieb ist? Oder ist er bei dir der verletzliche Mann, der nur Hunger hat? Der sich selbst nicht retten konnte, der gefangen genommen wurde, der müde worden ist? Hast du Angst, er hat keine Zeit für dich? Hast du Angst, er ist vielleicht nicht da, weil er gerade bei wem anderen ist? Hast du so ein Jesusbild gerade? Ist er für dich gerade jetzt in dem Moment das? Wisst ihr, das alles hat Jesus gemacht. Er ist Kind geworden, Baby, der weiß, wie es ist aufzuwachsen. Der kennt sogar Schimpf von der Mama und vom Papa. Als Zwölfjähriger am Tempel hat er dann ganz schön Schimpf gekriegt, dass er einfach da geblieben ist. Ja, für die Kinder sich das nicht vorstellen, dass Jesus mal ausgeschimpft worden ist von der Mama. Jesus hat gehen, schreiben und alles lernen müssen. Jesus hat sich das ganze Leben hat der auf sich genommen. Jesus ist Zimmerer geworden. Das war wirklich ein Pfundskerl. Der hat nicht so Bürohänd gehabt. Meine werden auch schon langsam weich, weil ich jetzt auch noch mehr Büro sitze. Sondern der hat Zimmererhände gehabt. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Jesus einen Balken tragt? Also auf einer Schulter, so schwarz drum. Der war stark genug, das war sein Hocken. Kann man sich das vorstellen, dass Jesus in die Arbeit gegangen ist? Aber Jesus war im Meer. Und das ist es. Das ist die frohe Botschaft. Jesus versteht alles. Er kann die verstehen. Er kennt sogar deine Sehnsüchte, deine Begierden und deine Schwächen. Er kennt Angst und Gottverlassenheit. Gottverlassenheit hat er am Kreuz erlebt. Aber Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Und das möchte, dass uns das bewusst wird, dass Jesus all das gemacht hat, aber jetzt, heute hier, ist Jesus als Himmelskönig. Er ist dieser auferstandene, mächtige Gott, der überall alle Zeit gleichzeitig sein kann, der die Macht hat, der die Herrlichkeit hat und der als Himmelskönig zur Rechten Gottes sitzt. Wisst ihr, dem Baby sind ungefähr zwei Menschen nachgefolgt, Maria und Josef. Dem menschlichen Jesus sind einige Tausend vielleicht nachgefolgt. Aber wisst ihr, für den Himmelskönig, für den aufgefahrenen Himmelskönig, für den sind schon Millionen Menschen in den Tod gegangen. Und ich frage mich manchmal, warum sind Männer oft resistenter gegen das Evangelium wie Frauen? Und warum machen Männer so dumme Sachen? Stellt euch mal vor, Alexander der Große, der ist bis nach Indien in seinen Wahnsinn gegangen, Tausende von Männern sind ihm hinten nachgelaufen, um dort irgendwo den Tod zu finden, aber das war so ein Kerl, dem wollten sie nachfolgen. Alexander der Große war ein Mann, dem er nachgefolgt ist. Hannibal, der Wahnsinnige, der mit den Elefanten einfach über die Berg drüber läuft. Tausende Männer haben gefunden, wenn dieser Mann das macht, mache ich mit. Und Jesus, vielleicht hast du nur ein falsches Jesusbild. Vielleicht haben deine Freunde ein falsches Jesusbild. Er ist dieser mächtige König, dem Millionen nachgefolgt sind in den Tod. Er ist so mächtig und herrlich, dass es sich lohnt, ihm nachzufolgen. Er ist Herr über alles, über Himmel und Erde. Jesus wird einmal Gericht sprechen. Jesus hat die Macht und deswegen lohnt es sich, ihm nachzufolgen. Ich habe manchmal Angst, dass wir falsche Jesusbilder haben und vielleicht unsere Freunde irgendwie ein falsches Bild haben. Am Baby würde ich auch nicht nachfolgen wahrscheinlich. Aber dem Himmelskönig, dafür reicht mein Mut. Weil ich weiß, er hat die Macht, mir zu helfen und er hat die Liebe, es zu wollen. Und das hat er am Kreuz bewiesen, dass Jesus ein richtiger Mann ist. Nicht so einer wie die unsere, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt recht jung, gell? Aber ich habe das Gefühl, wir haben das Adam-Problem. Männer haben immer das Problem, wenn sie was vergeigt haben, dann steht man so nackt vor Gott und versteckt sie. Adam hätte eigentlich ja die Frucht nicht essen sollen und dann hat er sie nackig im Busch versteckt, weil er gemerkt hat, mit meiner Schwäche, mit meiner Sünde schäme ich mich vor Gott. Für Männer habe ich das Gefühl, es ist oft viel schwerer, den Weg bis zum Kreuz zu finden. Den Mut zu haben, nackt vor Gott zu stehen, mit deiner ganzen Schuld hinzugehen und um Vergebung zu bitten. Ein Mann ist zu stolz, um sie zu beugen oft. Auch Frauen können diesen Stolz haben. Aber Männer werden sie nur viel schwerer. Zum Kreuz gehen und um Vergebung bitten. Deine Schuld zu tragen und dorthin zu tragen, wo es hingehört. Gott zu begegnen, nackt und schwach. Und diesen Mut braucht es wieder. Wir brauchen Männer, die mutiger sind. In Gemeinden finde ich es so schade, dass so viele Männer fehlen. Es fehlen einfach Männer, die Mumm haben und auch Frauen, die mutig sind. Dass wir einfach mutig rausgehen, das war total traurig für die Burschen. Die Auferstehungsgeschichte endet echt nicht gut für die Männer, weil die Wachen werden bewusstlos, wo die Engel da stehen. Und die Frauen werden nicht bewusstlos. Die tapferen Kämpfer Roms hat es umgehaut vor Angst und die Frauen haben den Mut gehabt, wach zu bleiben. Also wir Männer können nicht immer gut weg in der Bibel, aber ich glaube, wir dürfen uns nicht verstecken, sondern wir dürfen uns mutig sein, um Jesus nachzufolgen. Um einem Leben mutig zu sein. Um als Königskind rauszugehen. Du sollst geadelt werden. Als Frau sollst du Königskind sein. Als Mann sollst du Königskind sein. Wir sollen nicht so durchs Leben laufen, sondern mit erhobenem Haupt. Ein Königskind ist was Würdevolles. Man erwartet von einem Königskind nicht, dass es ängstlich durchs Leben geht und sich immer duckt. Sondern du darfst mit Jesus aufrecht gehen. Du kannst mutig sein. Er hat was in dich reingesteckt. Er hat dir wahnsinnig viel Macht gegeben mit seinem Heiligen Geist und er möchte, dass du diese Macht nimmst und die mit ihm am Weg machst. Das fängt am Kreuz an mit einem Gebet, wo man mal den ganzen Dreck abgibt. Und ich habe das erst mit 18 so wirklich gemacht. Und ich habe immer geglaubt, du musst dann als Christ der bravste Mensch der Welt werden. Ich habe immer die Angst gehabt, dann wirst du ein Weichei. Und dann habe ich entdeckt, Jesus kennt meine Schwächen und er nimmt sogar meine Leidenschaften und will was Gutes draus machen. Ich bin ein Abenteurer und ich tue echt gern Bergsteigen, sehr Foto von mir. Und ich liebe es, so Abenteuer zu erleben, einen Adrenalinkick zu kriegen. Hey, wo ich der alten Frau das gesagt habe, mit dem Gott liebt dich, So arge Sachen kannst du beim Klettern gar nicht machen. Es ist das größte Abenteuer der Welt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und zudem hat er mich eingeladen. Und ich habe auf diesem Berg damals in Kanada die Herrlichkeit Gottes irgendwie so gespürt und erlebt. Und dann habe ich beschlossen, ihm nachzufolgen. Und für mich ist das beste Bild, was mir einfällt, die Bergtour. Jesus traut es mir zu, über solche Grate zu gehen. Das ist der Oskar bei Mönch, da geht es links, so 1800 Meter nach Grindelwald, wenn es ausrutscht. Und ich habe das Gefühl, das Leben mit Jesus ist auch oft so. Fühlt sich so an, wenn du jetzt was falsch machst, dann haut es dich richtig runter. Und Jesus traut dir sogar zu, dass er dich nicht vom Fallen beschützen muss. Jesus schützt dich gar nicht vom Fallen. Ein paar Mal knallst du so richtig runter. Vielleicht schlagst du sogar das Knie auf. Manchmal musst du bluten, weil halt was Blödes passiert ist. Er traut dir das zu. Er traut dir zu, dass er keine Seifenblase um dich machen muss, weil du sonst nicht aushältst, das Leben. Er traut dir zu, dass du dir mal Schrammen holst. Und wisst ihr, was das Schöne ist am Seil? Er lässt dich nicht fallen. Ich kann zwar stürzen, aber nicht abstürzen. Ich kann fallen, aber nicht am Boden aufschlagen. Und das ist das Schöne. Zu fallen, und in dem Moment hat man wahnsinnig Angst beim Klettern, aber zu wissen, im nächsten Moment kommt der Ruck am Seil und es hält mich. Und das ist die Gewissheit, die wir brauchen. Der Himmelskönig, dem kommt das Seil nicht aus. Der ist stark genug fürs Seil. Und du kannst wissen, in dem Moment, wo du fällst, kommt die Angst. Aber der Ruck, der kommt auch irgendwann. Irgendwann kommt der Ruck und du merkst, ich bin sicher im Sattel. Er hält. Manchmal dauert der Fall ganz schön lang. Mein Opa hat 90 Jahre gebraucht, bis er das geschafft hat, sie zu bekehren. Boah, hat der Angst gehabt vor dem Sterben. Und es war so schön zu sehen, wo er sie bekehrt hat. Als 90-jähriger, schwerdementer Mensch hat ihm Gott eine Stunde geschenkt, wo sein Verstand ganz klar war. Mein Onkel hat zu mir gesagt, ich habe dann das Begräbnis für meinen Opa gemacht, es haben auch wirklich seine Wutausbrüche aufgehört. Also es war sichtbar für andere, dass da was sich geändert hat. Und er ist auch kurz danach gestorben. Dann habe ich das erzählt und mein Onkel hat zu mir gesagt, du brauchst gar nicht so rumliegen. Ich sage, warum? Ja, das gibt es ja gar nicht. Das kann nicht sein. Ich habe gesagt, meine Frau war dabei, die kannst du auch erzählen. Er findet das so scheiße von mir, dass ich immer rumlüge, um Gott besser zu machen, als er ist. Der hat es nicht glauben wollen, aber mein Opa hat sich sichtbar bekehrt. Und es gehört dazu, dass dir die Leute das nicht glauben. Es ist traurig, aber es hilft nichts. Es ihnen deswegen nicht zu sagen, wäre nur schlimmer. Und mit Jesus am Weg zu sein, als Königskind, das ist die Einladung, die er macht. Er möchte, dass du die Krone, die er für dich bereitet hat, in die Hand nimmst. Du sollst Gottes Ebenbild sein und die Krone liegt am Kreuz. Da vorne, wenn man zum Kreuz geht, seinen ganzen Dreck abgibt, die ganzen Sünden hinlegt, dann gehst du nicht geschlagen zurück. Er wird dich nicht auslachen und er wird nicht dich auspeitschen. Das hat er alles selber ertragen. Er ist angespuckt worden, auspeitscht und umgebracht. Das alles brauchst du nicht erleiden. Du wirst da vorne die Krone kriegen. Die Königskrone. Und wenn dir das manchmal nicht bewusst ist, vielleicht musst du wieder mal vorbeischauen am Kreuz. Vielleicht hat sich so viel Rost und Dreck schon angesammelt, dass deine Krone wieder mal poliert gehört am Kreuz. Manchmal haben wir so Angst, wieder zum Kreuz zu kommen. Das kann als Christ wieder sein. Die Angst davor, nackt vor Gott zu stehen. Weißt du, er sagt nicht zu dir, dritte Chance, Krone weg, du gehst heim. Bei Fußballtrainern ist es so, gell? 6-mal verloren und du bist gefeuert. 6-mal gesündigt und er schmeißt dich wieder raus. Das passiert dir nicht. Das passiert dann nur, wenn du niemand zum Kreuz kommst. Wenn du da vorne hingehst, gibt er dir die Krone wieder. Fein poliert zurück. Damit du mit erhobenem Haupt rausgehen kannst, glänzen kannst, leuchten kannst, damit andere Menschen erleben, du bist der Königskind. Wenn du betest, bewegt sich was. Wenn du segnest, sind Menschen nicht mehr Gott verlassen. Und ich darf euch dazu einladen und ich freue mich so sehr, dass die Botschaft der Bibel so cool ist. Und ich möchte euch einfach einladen, die Himmelfahrt nochmal nachzulesen. Es ist so eine coole Geschichte. Die ganze Auferstehungsgeschichte. Gönnt euch das einmal, probiert es mal einen langen Bibeltext draus zu machen. Alle Verse nehmen, ausschneiden oder am Computer machen und dann die ganzen Geschichten aus allen Evangelien zu einer langen Geschichte machen. Das wäre eine coole Aktion mal im Hauskreis oder so. Ich möchte nur gern beten für euch und möchte gern bitten, dass wir das auch erleben. Herr Jesus, ich möchte bitten, dass du uns segnest, dass du uns Kraft gibst, dass du uns Mut gibst, zum Kreuz zu kommen, dass du uns es spüren und fühlen lässt, wie sie die Krone am Kopf anfühlt. Die Krone am Herzen, dass unsere Seele gekrönt ist, dass wir Gekrönte sind von dir. Und dass du uns Mut schenkst, da so zu leben. Schenk uns doch den Mut, als Kinder Gottes zu leben. Schenk uns den Mut, es weiterzugeben. Und schenk uns den Mut, nicht Angst zu haben vor dem Kreuz und vor dir. Und ich möchte wirklich bitten, Herr, für alle gebrochenen Herzen, für alle Herzen, die bluten und die traurig sind, ich möchte bitten, dass der Fall nicht lange dauert, dass deine Gnade schnell kommt und dass dein Trost überfließt. Ich möchte bitten, dass du uns segnest, Herr. Amen.